Whisky und Golf, dein unkonventioneller Podcast rund um den Genuss schöner Spirituosen und den Amateurgolf, besser bekannt als Hobbymasochismus. Hallo und herzlich willkommen zu Whisky und Golf. Heute habe ich wieder die besondere Freude, einen wundervollen Gesprächspartner zu haben. Wir hatten heute eine Runde Golf und Ich fange schon mit einem großartigen Deutsch an, aber die 18 Loch waren ein bisschen anstrengender Sonne. Wir haben einen Golfplatz gespielt, wir sind noch in Portugal, im wunderschönen Robinson Club, Quinta da Ria, und haben Quinta do Vale gespielt, mit Blick nach Spanien. Und mit wem habe ich das gespielt? Mit keinem geringeren als dem absolut wundervollen Jonas Moll, der mir gerade gegenüber sitzt, mit einem Bierchen in der Hand.
Und Aperol.
Wie ich auch. Und einem Aperol. Okay. Und wir genießen gerade, dass wir nicht mehr laufen müssen und die Runde vorbei ist.
Ja, das ist
wie
schön.
Fandst du die Runde?
Ui, es ist ein sehr schöner Golfplatz. Wirklich da an der Grenze tolle... Ja, Sceneries würde ich jetzt sagen, tolle Aussichten, macht wirklich Spaß, glaube ich, wenn man ein gutes Golf spielt.
Okay, ihr merkt schon, es lief bei uns nicht ganz so gut.
Aber die paar Triple-Boogies und Doppel-Boogies, die ich heute hatte, die waren dann nicht mehr so lustig. Aber trotzdem, schön, hat Spaß gemacht, das ist ja das Wichtigste.
Ja, und sind wir ehrlich, es war jetzt echt eine lange Woche. Die wir
hatten. Das stimmt.
Also ich habe jeden Tag 18 Loch Golf gespielt,
seit
ich hier angekommen bin.
Ja.
Ich spüre schon mittlerweile auch jeden Knochen. Wir haben dann doch auch mal den einen oder anderen Drink zu uns genommen am Abend.
Ja.
Weil, inklusive einem kleinen Whisky-Tasting mit
mir. Ja, von dir Whisky-Tasting.
Genau. Und
mein Vater, du hast übrigens einen neuen Fan gewonnen, ne?
Oh, echt?
Mein Vater ist Riesenfan von Bruchladig jetzt.
Cool, dann habe ich eigentlich nicht ich den Fan.
Der direkt bestellt.
Mega.
Also da hast du was...
Mega gut, aber deine Familie ist auch mega sympathisch, muss ich echt auch mal so sagen. Also ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und die Runde hat heute mal wieder Spaß gemacht. Mit dir Golf spielen macht einfach Spaß.
Ja, kann ich nur zurückgeben.
Auch wenn du einfach der Bilderbuch-Handicap-Schoner bist.
Ja, 79 nette Punkte hatte ich heute.
Man muss dazu sagen, er spielt offiziell einen 54, hast du einen 54er Handicap?
Ich habe einen 54er Handicap offiziell, weil ich einfach... noch nie wirklich ein Turnier gespielt habe und immer nur quasi mit euch im Urlaub spiele. Und dadurch bin ich besser geworden und dann kommt das zustande.
Weißt du, Jonas, und genau das liebe ich so sehr an dir, dein wahnsinniges Understatement. Du bist definitiv niemals jemand, der sich nach oben in den Vordergrund spielt oder so. Da habe ich mich dann ein bisschen nach unten gespielt oder ein bisschen verbessert. Ich kann euch sagen, er spielt so eine wundervolle Murmel. Er spielt so großartiges Golf. Das ist wirklich sensationell. Ein lustiger Kerl auf der Runde, nicht so wie ich da, wo dann doch mal der Schläger fliegt oder dann mal das ein oder andere Schimpfwort aus meinem Mund
fliegt. Ich habe mich aber auch heute aufgeregt.
Oh, ja, stimmt. Ja, ein paar nicht ganz jugendfreie Sprüche waren dabei. Das stimmt. Aber war eine coole Runde, war auch ein geiler Flight.
Ja.
Das war, es hat durch die Bank mit Mattis und mit dem Schenk echt, es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, richtig cool. Ja.
Ja, morgen geht's wieder nach Hause.
Ja, ins kalte Deutschland leider, ne?
Ja, also ich könnte mich an die Wärme hier schon ein bisschen gewöhnen, auch an das jeden Tag Golf spielen, aber es muss ja auch weitergehen. Und wobei du hast ja auch ein bisschen mehr mit Sonne immer wieder zu tun, weil im Prinzip bist du ja mittlerweile eigentlich primär, wie man so schön, ein Reise-Content-Creator, Reise-Influencer, wie soll man es nennen? Ich glaube, mittlerweile ist Content-Creator einfach...
Genau, mir ist egal, was man sagt, genau, Reise-Influencer, Reise-Content-Creator. Eigentlich so mit der Größe in Deutschland.
Mhm.
Also auf jeden Fall so um die Top 5 müsste es jetzt sein mittlerweile.
Das ist eigentlich ein spannender Werdegang, wenn man sich das anguckt. Du hast eigentlich BWL studiert in Düsseldorf.
Genau, ja.
Bis dann hast dein Studium beendet oder einen Master gemacht in Hongkong?
Nee, ich bin tatsächlich für ein Auslandssemester nach Hongkong gegangen, habe aber da verlängert. Und habe dann quasi bis zur Bachelorarbeit in Hongkong studiert. Habe die Bachelorarbeit dann aber an der Partner-Uni in Düsseldorf wieder abgegeben und somit quasi in Düsseldorf und Hongkong meinen Bachelor gemacht. Ja.
Wie kamst du auf die Idee, das in Hongkong zu machen? Mal ganz blöd gefragt.
Ja, es gibt ja wirklich so Partner-Unis an den jeweiligen staatlichen Universitäten und davon war halt Hongkong wie auch sämtliche europäische Städte eine Partneruniversität. Aber ich wollte was ganz Außergewöhnliches mal machen. Ich wollte mal so richtig raus. Mhm. Ich wollte nicht irgendwie nur 3 Stunden weg von zu Hause mit dem Flugzeug sein. Ich wollte wirklich mal so 18 Stunden oder mindestens von zu Hause weg sein.
Willst du mir gerade sagen, dass du davor quasi nicht wirklich mal so weit weg warst von zu Hause? Also mal bestimmt einen Urlaub mit der Family, aber...
Ja, genau, aber sonst nicht, ne? Sonst krass. Tatsächlich nicht. Also klar, ich war mal in Indien mit meiner Familie, wo ich so 14 war oder so. Aber sonst war ich eigentlich nie so richtig weit weg, ne.
Ja, Wahnsinn. Ja. Das heißt, Hongkong hat dich wahrscheinlich auch ziemlich geprägt. Oder?
Extrem, ja.
Auch was das Reisen angeht, das Selbstständige angeht. Hast du Mandarin gelernt? Klischeefrage wahrscheinlich.
Nee, die sprechen ja Kantonesisch in Hongkong.
Verdammt.
Genau. aber es ist gar nicht so schlecht, was du sagst. Also mittlerweile ist halt Mandarin auch die Amtssprache, weil es gehört ja jetzt zu China.
Fest, ja.
Genau. Und aber ich habe nur Schimpfwörter. Also ich kann nur kantonesische Schimpfwörter. Das haben die mir beigebracht.
Oh, okay.
Meine Freunde da, aber sonst...
Das ist ja eigentlich ein bisschen Klassiker, ne?
Ist immer so,
das erste, was man lernt, sind die Schimpfwörter.
Aber sonst war das Studium halt komplett auf Englisch.
Okay. Und du bist zurückgekommen und hast dann quasi eine Social-Media-Agentur gegründet.
Genau.
Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen nach dem BWL-Studium? Hast du schon Social Media zu dem Zeitpunkt betrieben, also jetzt selber, oder war das etwas, wo du drauf hingearbeitet hast?
Ja, die Story ist ziemlich krass, weil ich habe während des Auslandssemesters in Hongkong bin ich mit meinen Freunden auf die Philippinen geflogen. In so ein Haus haben wir uns gemietet. Damals haben wir irgendwie 20 Euro jeder pro Nase gezahlt für so ein Riesenhaus, hatten eigene Köchin, einen eigenen Fahrer. Es ist wirklich unfassbar, was man da für das Geld bekommen hat auf den Philippinen. Und dann hat uns unser Fahrer einen abgelegenen Wasserfall gezeigt, wo er mal selber als Kind quasi geplanscht hat und ins Wasser gesprungen ist. Und ich habe ein Bild von diesem Wasserfall gepostet auf Social Media. Und dieses Bild ging sehr, sehr viral. Ich kann das wirklich so sagen, ich habe diesem Bild und dieser Reise auf die Philippinen habe ich eigentlich alles zu verdanken, was ich heute mache, weil ohne das hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Da wäre ich vielleicht irgendwann wieder nach Hongkong oder nach Singapur gegangen, wäre Investmentbanker oder in Corporate Finance Bereich gegangen, irgendwo, hätte da meinen Master gemacht. Aber dadurch, dass dieses Bild so viral gegangen ist und ich auf einmal wirklich Leute hatte, die mir zuschauten und sich interessierten, was ich so erlebe, habe ich mich dann wirklich damit befasst, wie Social Media funktioniert, wie die Algorithmen dahinter funktionieren. Ich habe zig Bücher gelesen, Podcasts gehört, Videos mir angeguckt und dann habe ich so ein bisschen angefangen, das erst zu verstehen. Aber es war wirklich nur wegen dieser einen Reise.
Krass. Was manchmal ein kleines Bild
ausmacht. Ja, es ist
kann.
Unglaublich, was sowas verändert. Ne? Ja.
Und daraufhin hast du dann quasi auch die Agentur gegründet, die du ja dann mitbegründet. Ne? Da warst du ja auch nicht allein drin.
Genau, ich habe erstmal quasi dann so auf meinen eigenen Kanälen ausprobiert.
Mhm.
Und dann habe ich in meiner Heimatstadt, befreundete Unternehmer, also Unternehmerfamilien, haben das dann gesehen und haben gesagt so, ey, cool, du machst ja richtig hier ein bisschen Instagram, ein bisschen Social Media. Kannst du das nicht für unsere Metzgerei machen, für unseren Zahnarztpraxis, für unser kleines Familienunternehmen? Und dann habe ich wirklich für ganz wenig Geld, wenige 100 Euro im Monat, deren gesamte Social Media Kanäle gemanagt. Und so habe ich quasi mein Studium auch so ein bisschen mitfinanziert. Ja.
Mega gut. Mega gut. Und du hast es während dem Studium schon alles dann so begonnen.
Genau, also dadurch, dass die Anfrage dann da war und dann ist es immer größer und größer geworden und dann habe ich irgendwann mich mit einer Unternehmensberatung quasi zusammengeschlossen und dadurch waren wir dann quasi mehrere Gründer von Social Attention, so heißt immer noch die Agentur.
Aber du bist ja 2022, hast du deine Anteile dann veräußert?
Genau, ich habe dann an meinen Geschäftspartner die Anteile verkauft, weil meine eigenen Kanäle so durch die Decke geschossen sind, dass ich dachte, ey, Agentur-Business kann ich noch mit im späteren Alter nochmal machen. Jetzt priorisiere ich meine Personal Brand und gucke, was ich damit reißen kann.
Ich meine, wenn man sich die Zahlen bei dir anguckt, das ist schon echt ziemlich beeindruckend. YouTube 150.000 auf Instagram, 200.000 auf
200.000
YouTube. Und 1,6 Millionen auf TikTok. Du hast gerade vorhin gesagt, am Anfang war es im Prinzip Instagram, wo du mit begonnen hast. Du bist aber ja im Segment TikTok eine wirkliche Größe. Vor allem, das ist ein rein deutschsprachiger Account.
Genau, ja.
Wie kamst du dann zu TikTok? Weil du gesehen hast, es ist ein Trend oder weil im Prinzip, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber du bist ja einer der zwei Menschen, die schuld dran sind, du und Sven. die schuld dran sind, dass ich einen TikTok-Account aufgemacht hatte.
Ja, krass.
Und der TikTok-Account war der Anfang, der irgendwann mal auch zu diesem Podcast geführt hat.
Ja, sehr, sehr cool.
Und ihr habt damals zu mir gesagt, so, hey, warum hast du eigentlich keinen TikTok-Account mit Infotainment? Und
ja, genau.
Ich bin viel zu alt für TikTok.
Ach Gott.
Ich bin keiner, der tanzt. Ich meine, du kannst natürlich auch eine Bratwurst tanzen sehen wollen. Und da habt ihr gesagt, so, nee, TikTok ist nicht mehr so jung. Ja. Das wächst mittlerweile auch mit und das wird auch seriöser, weil in meinem Kopf waren es Tänze, bin ich ehrlich. Ja. Tänze und Filter.
Ja, ja, so war es auch damals. Das hieß ja Musical.ly und so war quasi die gesamte App aufgebaut.
Und das hat sich ja echt massiv, ich sehe es mittlerweile auch massiv verändert.
Ja.
Und was ich so spannend finde, ist bei dir, dass du ja eigentlich auch TikTok wirklich den Anfang mitgemacht hast.
Ja.
Auch ich bin mal durch deinen Account auch ganz versucht, sehr weit nach hinten zu scrollen. Ja, ich habe da ist man eine Weile mit beschäftigt. Aber du hast auch viele Trends natürlich mitgemacht, machst du heute noch.
Ja.
Auf eine sehr humorvolle Art und Weise, aber hast immer auch deine Reisegeschichten mit dabei.
Genau.
Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was du einfach auch den Leuten vermitteln möchtest. Hast du ja mittlerweile sogar auch ein Buch geschrieben darüber.
Ja, Spiegel Bestseller geworden.
Ah ja, fand ich beeindruckend. Ich habe es mir übrigens gestern bestellt.
Wirklich?
Ja.
Ah, ja, sehr gut. Ja. Ja, genau, also das ist so die Journey. Was man dazu sagen kann, ist, ich habe damals eigentlich auch TikTok, das war wieder so ein Trial and Error einfach. Ich habe einfach diese Plattform gesehen und dachte so, was ist das? Was soll das? Und wir hatten eine Anfrage von einem Kunden und dachten so, könnt ihr auch für uns TikTok machen? Und wir haben uns halt gefragt, hey, wir haben noch nie mit TikTok gearbeitet, auch selbst wir, ja, und ich bin ja noch relativ jung, also, und dachten so, das ist viel zu jung, da waren die Leute 12, 13 oder so, die da Videos gepostet haben. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere das mal aus, was da so hintersteckt, und dann habe ich erst selber angefangen, Videos hochzuladen und habe quasi so die App kennengelernt und habe dann dadurch auch da wieder so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt, einfach diese Kurzvideos hochzuladen und zu machen.
Was ja echt, also viele belächeln es immer, also ich rede jetzt mal von meiner Generation, ne? Scheiße, aus welcher Generation komme ich?
Ja, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, ne?
Bitte?
Mittlerweile wird es immer mehr ernst genommen, ne?
Ja, ja, es wird immer ernst genommen, aber vor allem, wenn ich war ja selber genau das Gleiche. Ja, dann stellst du halt dein Handy hin, nimmst das Video auf, tanzt durch die Gegend und das Leben ist schön. Und dann habe ich mich selber hingesetzt und habe mal mein erstes Video gemacht. Und das war damals in einem Golfcamp in Marokko. Da habe ich es, genau in der Woche, darüber unterhalten haben, habe ich eins aufgenommen. Und das Video, ich habe, glaube ich, 4 Stunden gebraucht.
Ja.
Und das waren nur irgendwie 3 Schnipsel, die ich zusammengefügt habe.
Ja.
Und da habe ich eine Woche später eins zu Hause produziert. Da ging es um den Genuss von Whisky.
Ja.
Und es hat mich 7 Stunden Zeit gekostet, ohne Erfahrung da rangegangen.
Ja.
Und das ist ja, wenn ich auch euch zugucke, wie ihr den Content macht.
Ja.
Ich finde das so absolut faszinierend, wie ihr wirklich genau wisst, okay, ich brauche die und die Art von Schnipsel, also Videoschnipsel nenne ich es jetzt einfach mal, und wie ihr es strukturiert aufbaut. Und klar habt ihr eine gewisse Geschwindigkeit mittlerweile drauf, aber das Ergebnis, ich meine, es ist so durchdacht. Ihr wisst haargenau, wenn ihr etwas angeht, in welchen Steps ihr es genau exakt machen müsst, in welchen Winkel aufnehmen und dann die Schnitte. Das ist so faszinierend.
Das Allerwichtigste ist Storytelling.
Ja. Da hast du mir auch mal ein paar Tipps gegeben und es ist so schwer, das dann wirklich,
das ist wirklich
ohne
Kunst.
Erfahrung umzusetzen. Das ist geisteskrank.
Das ist wirklich die Kunst. Das Allerwichtigste an einem Video ist das Storytelling. Ich sage immer, stell dir vor, ich bin ja in der Reisebranche aktiv und es fahren, wie viele tausend Leute fahren täglich an den schiefen Turm von Pisa? Ja? Tausende, Abertausende. Die gleiche Aufnahme vom schiefen Turm von Pisa wird 1000 Mal am Tag gemacht und da sind sicherlich extrem viele dabei, die viel, viel schönere Aufnahmen machen als ich. Aber am Ende des Tages habe ich den Beitrag oder den Content, der die meisten Aufrufe macht, weil ich dazu eine Geschichte erzählen kann und Mehrwert geben kann und so weiter und so fort. Und das ist halt die Kunst, wie du es schaffst, dein Video so aufzubauen, dein Content so aufzubauen, dass es Leute interessiert.
Mhm.
Dass du, wie gesagt, Mehrwert gibst, dass du unterhaltsam bist und so weiter und so fort. Und das sind ganz viele verschiedene Steps. Und ja, das ist eigentlich das Ding.
Aber ich meine, ich stelle mir das echt erstmal schwer vor. Du hast ja bei TikTok zum Beispiel nicht direkt mit Reisengeschichten angefangen. Du hast ja eigentlich mit der Plattform angefangen.
Richtig.
Und das Reisen und das Reise, ja, Influencen ist ja dann deine Leidenschaft geworden.
Ja.
Deine Passion. Wie ist es zu dem Step gekommen? Wie kam der Wechsel? Und vor allem, und das finde ich total interessant oder spannend, du wechselst und wirst wirklich Reiseinfluencer und du machst ja wahnsinnig viele Sachen. Wie haben die Leute darauf reagiert?
Ja, 50-50 würde ich sagen. Also, genau, Reisen ist meine absolute Leidenschaft, hundertprozentig. Also das war ja auch damals schon im Studium so, während des Studiums habe ich so eine riesen Asienreise gemacht, bin durch sämtliche asiatische Länder gereist und wusste, okay, das ist das Geilste der Welt, das will ich am liebsten eigentlich nur noch machen. Ja, also Reisen ist mein absolutes Lieblings. Und dann war ja die Corona-Zeit. So, und dann warst du ja, ich wollte eigentlich schon Reisevideos immer machen, das war schon die Idee, aber ich war ja wegen Corona schon gezwungen, andere Sachen zu machen.
Ja.
So, dann habe ich halt gemacht und versucht, einfach Reichweite aufzubauen. Haben so ein Content-Haus gehabt in Hamburg und Berlin, wo wir uns eigentlich gegenseitig total gepusht haben, zwei Freunde und ich. Und so haben wir wirklich den Grundstein gelegt. Und irgendwann, als dann Corona vorbei war und die Grenzen wieder offen, habe ich dann gesagt, okay, jetzt will ich mich aber spezialisieren und Reisen machen. Und klar, um dir eine Frage zu beantworten, du verlierst schon ein paar Leute natürlich, wenn du jetzt komplett in eine andere Richtung gehst. Aber du kriegst auch viele neue Leute dazu und viele Leute von deinen Leuten denken sich, hey, cool. Und ich mag eigentlich die Person dahinter und ich folge eigentlich der Person und nicht dem Content, den er macht. Und deswegen war die Transition eigentlich in Ordnung.
Ja, ja, und im Prinzip, jetzt kommen Leute dazu, die jetzt gerade dazu kommen, wegen eben dem Content und weil sie realisieren, dass du halt eine coole Socke bist, was du halt einfach bist. Kurzer Schleimanfall. Aber ich finde das spannend. Ich finde das vor allem auch spannend, aus dieser Leidenschaft Reisen hast du ja wirklich einiges auch an Perfektionismus aufgebaut. Also wenn ich allein dran denke, wie du hier nach Portugal angereist bist.
Ja.
Du bist in Dubai losgeflogen, nach Zürich, dann nach Berlin und von Berlin nach Portugal, nach Faro. Du weißt haargenau, wie es mit Meilen funktioniert und das ist ja auch ein großer Teil des Buches. Reisen wie die Reichen, wenn ich es richtig
verstanden habe. Genau, richtig.
Wo du auch wirklich viele Tipps gibst und wie man am besten reist einfach. Effizient reist und auch das Maximum aus seiner Reise rausholt.
Ja.
Ich persönlich feiere das, bis der Arzt kommt. Weil ich habe schon selber, du weißt ja, beruflich bin ich selber sehr viel auf Reisen. Ich nehme da tatsächlich einige Infos raus und setze sie auch mittlerweile um.
Ja, es ist viel so, liegt so auf der Straße, was man sich eigentlich einfach aufheben kann. Besonders in dem Bereich, wenn du so ein paar Schritte befolgst. Das sind ja schon sehr viele Statusvorteile und Luxus-Benefits, die man da bekommt, einfach indem man weiß, wie es geht. Aber das ist auch wieder so ein Ding gewesen, was einfach kommt. Weil wenn ich so viel reise, dann klar, dann denkt man sich so, okay, was heißt eigentlich dieses Lounges am Flughafen? Wer darf da so hin? Ja? Oder was ist das eigentlich, ein Business Class oder Upgrade? Damit beschäftigst du dich eigentlich erst, wenn du so wirklich viel Reisender bist und nicht nur zweimal im Jahr in Urlaub gehst oder so. Aber und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe auch Leute in dem Bereich kennengelernt. Und ich sag mal so, wenn man, also es gilt auch für Leute, falls sich das interessiert, die das zuhören. Also du kannst eigentlich mit deinem Einkaufsverhalten, was du machst und ganz normaler Meilenoptimierung, kannst du dir mit normalen Ausgabeverhalten von einer Durchschnittsperson kannst du dir mindestens einen Business Class Flug im Jahr leisten.
Und das ist genau das, was mich so fasziniert.
Ja.
Und ich habe das mal gecheckt. Du hast das die Woche schon mal zu mir gesagt mit den Meilen. Die Meilen werden nicht in der Luft gesammelt.
Die Meilen werden auf dem Boden gesammelt. Richtig.
Und das ist so ein Satz, der hat sich bei mir ins Kopf gebrannt. Geht schon wieder los. Und ich musste dann daraufhin recherchieren. Du hast komplett recht. Wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt, kann man so viel rausholen. Und ich weiß es selber. Ich war jahrelang Frequent Traveler bei Lufthansa. Durch meine ganzen Flüge bis Corona. Nach Corona ist dann eingebrochen, weil jetzt mittlerweile fliege ich fast nicht mehr. Da kann man halt wirklich, wenn man diese Meilen sammelt, und man kann so viel Benefits davon mitnehmen. Die Lounges, gratis Updates. Ich bin zweimal nach Faro hier geflogen, kostenfrei. einfach auf Meilen und so Geschichten. Ja. Das lohnt sich schon. Aber jetzt
ein bisschen Flugsteuer muss man wahrscheinlich zahlen, ne?
Ja, es waren meistens so 80 Euro, glaube ich, oder 50 Euro. Ja. Aber das Schöne ist ja, du könntest auch einfach den Luxus zeigen. Du könntest deine Benefits, die du kriegst, einfach den Menschen zeigen. Aber du zeigst denen, wie sie das auch machen können. Ist das irgendwie, weil du einen Riecher hattest und sagst so, hey, das könnte ziehen, jetzt mal ganz provokant gesagt, wenn ich denen Tipps und Hinweise gebe? Oder sagst du, ey, das kann sich nicht jeder leisten, aber so kann es sich jeder mal ermöglichen und ich will den Leuten da was geben?
Meinst du jetzt in Bezug auf Social Media?
In dem Content, was du machst. Ja. Weil der Content ist ja wirklich darum, du gibst den Leuten Hilfestellung.
Genau, also ich sage immer, Content funktioniert immer auf vier verschiedene Art und Weisen. Auch wieder ein kleines Zitat von Cicero, hat 50 Jahre vor Christus, ja, oder sogar mehr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall vor Christus gesagt. Und damals war ja der Content nicht Videos oder Livestreams oder Stories auf Instagram. Der Content damals waren Reden sich anzuhören oder Schauspiel oder die Gladiatorenkämpfe sich anzugucken. Und der hat damals gesagt, eine gute Rede informiert, unterhält und noch irgendwas. Ja? Mhm. Und es ist ehrlich oder sowas, hat er gesagt.
Ja.
Oder authentisch. Oder in die Richtung. Aber genau das ist heute immer noch, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir denken menschlich und wir haben Emotionen und Content funktioniert auf vier verschiedene Art und Weise. Entweder du gibst den Leuten Mehrwert, also sie können was lernen, haben was von deinen Inhalten, folgen dir, weil du denen etwas gibst, oder sie sind halt unterhaltsam, du musst lachen, du findest es lustig immer wieder, wenn du guckst. Dann sind irgendwie emotional, du wirst auf eine Reise mitgenommen, emotionale Reise, kannst relaten, also kannst irgendwie mitfühlen. Und Nummer vier ist es halt ehrlich, authentisch.
Ja.
Und das sind eigentlich diese vier Säulen, nenne ich das, für warum Content gut funktioniert. Und genau das ist einfach der Kern. Also ich gebe quasi, versuche den Leuten Mehrwert zu geben. Und geben sie mir quasi wieder zurück, indem sie mir folgen, indem sie das Video liken, indem sie was kommentieren und so weiter und so fort. Ja.
Du magst Zitate, ich mag sie auch.
Ja.
Und ich mag ein Zitat von dir unheimlich gern. Und zwar, du hast gesagt, es heißt geben und nehmen und nicht nehmen und gehen.
Ja, richtig.
Und das beschreibt ja zum einen genau das, was du gerade aktuell machst mit deinem Content, dass du den Leuten nicht nur zeigst, was für tolle Reisen du dir erlauben kannst, die du dir leisten kannst, welche tollen Lounges du besuchst und wie man Business oder First Class fliegt, sondern du zeigst den Leuten ja tatsächlich, wie sie es auch machen können.
Ja.
Das ist die eine Geschichte. Aber das andere ist, du setzt dich ja auch wahnsinnig für Charity ein.
Ja.
Und letztes Jahr bist du einmal 1250 Kilometer quer durch Deutschland gewandert, was ich täglich verfolgt habe.
Ja.
Dein Auge hat mich zutiefst schockiert, als du ein Gastenkorn warst.
Ja, oder? 30 Tage hatte ich das richtig im Gesicht. Ja.
Absolut brutal, also was du da auch durchgegangen bist. Und ich weiß auch von Rebecca zum Beispiel, die ja auch mal mitgegangen ist. Ja. Und alles, das war ja wirklich brutal. Du hast das super konsequent durchgezogen.
Aber ich war auch im Tunnel.
Ja, was ist automatisch ist. Wenn man etwas machen möchte, musst du im Tunnel sein, sonst machst du es nicht.
Ja. Ich war so wie auf Drogen irgendwie.
Das war ein Adrenalinkick, wahrscheinlich so das Gleiche. Ja. Und den hast du auch für Kinder gemacht.
Ja.
Und das ist etwas, ich krieg schon wieder Gänsehaut bei sowas. Du hast für krebskranke Kinder gesammelt und vor allem voran für die Berliner Krebsstiftung, meine ich, für das experimentelle Projekte Onkologie in der Charité in Berlin.
Ja, stark, genau. Also für die Kinderkrebsforschung habe ich 50.000 Euro gespendet. Das war quasi die Erstfinanzierung, damit sie das ganze Projekt umsetzen konnten.
Mhm.
Und dann habe ich noch für kleinere Projekte gesammelt, wo halt besonders krebsbetroffene Familien, weil das ist ja auch immer so eine Sache, wenn so ein Kind oder jemand aus der Familie Krebs bekommt, ist ein Riesenschock für die betroffenen Leute, die das verkraften müssen, die es ist eine unfassbare Aufgabe, mit dieser Situation umzugehen und die nötigen Schritte zu gehen. Und da ging auch nochmal sehr, sehr viel Geld dann an Familien, um denen quasi eine Auszeit zu schenken, um die in Urlaub oder auf Kur zu schicken, um einfach diese wichtigen Auszeiten zu bekommen. Wenn halt auch das Geld besonders knapp wird, gerade wenn jemand aus der Familie Krebs hat, ne, dann ist natürlich alles...
Ich meine, das sind ja Schicksalsschläge für Menschen, die sondersgleichen sind.
Ja,
das,
ja.
Das ist ja völlig verrückt. Ich habe selber in meiner Familie, meine Mutter habe ich durch einen Gehirntumor verloren, als ich 20 war. Und mein Vater, das hat mich damals echt geschockt, ich sehe dein Projekt. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass mein Vater Krebs hat. Das war so eine relativ harte Kombi für meinen Gemütszustand.
Ja.
Es ist bei ihm unter Kontrolle, das ist soweit alles in Ordnung, ist mittlerweile auch ein alter Mann. Aber ich fand das einfach, und ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. Die eine ist eine große Followerin, naja, sie ist keine große Followerin, aber sie ist eine Followerin von dir. Witzigerweise bist du neben einer anderen Person, die wir auch gemeinsam kennen, die erste Person gewesen, seit sie Social Media hat, der sie folgt. Und da wusste sie gar nicht, dass wir uns kennen zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann mal stand sie bei mir im Wohnzimmer, meine Kleine, und so, Papa, das ist doch der Jonas Moll. Und ich so, ja, kennst du den? Und ich so, ja, siehst du ja, wir stehen nebeneinander auf dem Golfplatz. Und dann war sie total so, okay, Papa war wieder der Held. Das darf ich nicht so laut sagen, weil sie wird sich die Folge garantiert anhören. Sie hat sich noch keine Folge angehört. Hier 100%.
Ja, liebe Grüße.
Ja. Und sie folgt ihr halt echt auf allen Kanälen, was sie schon hat mit ihren 13 Jahren. Riesenfan. Und sie fand das, sie hat das auch extrem gefeiert. Mhm. Den Weg, den du da gegangen bist. Jetzt hast du ja aktuell gerade auch was gemacht, wo du durch alle 16 Bundesländer gewandert bist.
Etwas kleineres Projekt, nicht 54 Tage zu Fuß durch Deutschland laufen, sondern 16 Tage, 16 Bundesländer mit dem Auto unterwegs. Aber ich habe halt ein Projekt gesucht, wo ich alle mit einbeziehen kann, weil ich bin ja, wenn du durch Deutschland läufst, dann kannst du ja nicht durch jedes Bundesland laufen.
Ja, klar.
Laufen, sondern läufst quer durch, was auch anstrengend genug ist. Aber dann, ich habe ja mit ein paar Landeskrebsgesellschaften mich zusammengetan und habe die auch unterstützt dann immer. Und deswegen war jetzt das Projekt quasi, das 16 Tage, 16 Bundesländer, um halt alle Landeskrebsgesellschaften zu verbinden in einem Projekt.
Geil, die haben sich also quasi auch alle mit eingeklinkt und...
Ja, und das Allerpositivste eigentlich daran und so eine richtige tolle Nebensache ist, dass diese Projekte, also diese Landeskrebsgesellschaften besser gesagt, dass die stehen irgendwie, warum auch immer, aber es ist leider so, in Konkurrenz. Wer bekommt mehr Geld, wer setzt mehr Sachen um, ich gönn's dem einen nicht, ich gönn's dem anderen nicht, obwohl eigentlich in so einer Sache wie Krebs, wo alle zusammenhalten müssen, dass sie an einem Strang ziehen und es ist trotzdem immer dieses, wer hat mehr Geld zur Verfügung, wer hat mehr Fördermittel und so weiter und so fort. Und das war das erste Mal, wo die quasi zusammenarbeiten mussten, so richtig, in diesen Projekten. Und das hat die, und das bedanken sie sich heute noch bei mir, das hat die so richtig zusammengeschlossen. Und das ist eigentlich so eins der coolen Nebengeschichten dieser Krebsläufe oder dieser Spendenläufe, dass die Landeskrebsgesellschaften von uns, also wirklich die offiziellen Landeskrebsgesellschaften, jetzt zusammenarbeiten.
Mega. Gott, das ist der absolute Wahnsinn.
Das ist wirklich mega. Ja.
Es ist so ein wichtiges Thema.
Ja.
Und ich meine... Ich finde es erschreckend. Ich wusste nicht, dass die so in Konkurrenz stehen.
Ja.
Wo du, wenn du das aber so sagst, sage ich ganz ehrlich, ja, klar, logisch. Das ist ganz klar, dass ein saarländische Landeskrebsanstalt?
Gesellschaft.
Gesellschaft, Entschuldigung. Anders aufgestellt ist wie jetzt die bayerische zum Beispiel.
Richtig,
Das ist irgendwie schon logisch, aber eigentlich müssten die doch alle Hand in Hand, weil es geht ja genau um dasselbe.
Genau, es war immer so Konkurrenzdenken, wie gesagt, wer mehr Fördermittel hat und wer nicht. Und jetzt ziehen die wirklich tatsächlich an einem Strang und da bedanken sie sich heute noch bei mir.
Aber so wie das bei dir klingt, war das auch sicherlich nicht das letzte Projekt, was du in der Richtung gemacht hast.
Genau.
Ich will jetzt nicht keinen Spoiler-Alert.
Also ich habe mir schon vorgenommen, immer so einmal pro Jahr irgendwie was Soziales zu tun für die Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob es nächstes Jahr wieder so ein größeres Projekt wird. Vielleicht spende ich auch einfach mal was, ohne einen riesen Marsch zu machen. Ja. Aber ich habe mir schon so vorgenommen, das ist auch so für mich, für mein Wohlbefinden und tut es gut, einfach was zurückzugeben. Und dadurch, dass meine Oma, deswegen ist ja das gekommen, meine Oma hatte Krebs, also Brustkrebs, und ist fast gestorben. Gott sei Dank ist sie es nicht und sie lebt noch, ist noch unter uns. Aber das hat mich halt bewegt, letztes Jahr diese Touren zu machen. Und so ein persönlicher Schicksalsschlag ist ja häufig Grund dann für solche Aktionen.
Ja.
Und ich habe mir schon vorgenommen, irgendwie so jährlich was Gutes zu tun.
Ich finde das geil und ich finde das vor allem deswegen noch umso beeindruckender und großartiger, weil so viele Menschen haben Reichweite, so viele Menschen haben eine gewisse mediale und allgemeine Aufmerksamkeit und machen nichts.
Ja.
Und ich finde das großartig. Es ist schade, dass ein Trigger da, am Schluss ist es immer ein Triggermoment, der sowas auslöst. Aber ich finde es geil, dass du es einfach weiterführst und dass du es machst. Und die Art und Weise, wie du es machst, finde ich großartig. Aber ich weiß auch aus Gesprächen mit dir, dass du nicht nur positives Feedback, vor allem bei deiner Zu-Fuß-Geschichte bekommen hast darüber.
Mhm.
Das war nicht alles immer positiv und da gab es auch recht böse Stimmen, sage ich jetzt mal. Vor allem im unbekannten Internet, im anonymen Internet.
Mhm. Ja, man ist ja immer so, ne? Man kann es den Leuten nie ganz recht machen. Aber es war schon wirklich 95% positiv, wenn man mal auf dieser Spendenseite guckt, was da für tolle Kommentare geschrieben wurden. Es ist wirklich unglaublich schön, auch diese persönlichen Geschichten der Leute und den Bezug zu lesen und wie dankbar sie sind. Und klar, du hast ja immer Leute, die denken dann, weiß ich was, aber ich, ehrlich gesagt, ist es mir wirklich egal. Also wenn ich das Gefühl habe, dass das Richtige ist und dass ich was Tolles tun kann und auch gleichzeitig was bewegen und hier und da, dann ist es für mich das Wichtigste.
Perfekt.
Ja.
Und dann einfach weitermachen.
Genau.
Gibt es irgendwas, was du gerne mal machen würdest noch? Also jeder hat seine Bucketlist. Meine zum Beispiel ist Japan. Ist Japan ziemlich weit oben drauf.
Ja.
Ich will die Big Five in Südafrika mal sehen. Also eine Safari machen. Australien so hatte ich jetzt schon. Aber jemand, der quasi hauptberuflich reist, und hauptberuflich auch darüber spricht, schreibt etc.
Ja.
Hast du noch eine Bucketlist?
Ja. Ich will alle Länder der Welt sehen.
Das ist eine Ansage. Das könnte tricky werden bei manchen Ländern.
Ich habe das große Ziel, quasi alle 195 Länder. Es gibt ja, glaube ich, über 300 Länder, wenn man jetzt mal alle zusammenzählt. Aber es gibt 195 anerkannte Länder.
Mhm.
Und mein Ziel ist es, diese 195 anerkannten Länder alle zu besuchen. So, das ist die große Bucketlist.
Okay.
Und das werde ich jetzt nächstes Jahr dann wieder angehen.
Du hast ja auch mal so witzige Sachen gemacht wie, sagt mir, wo ich hinreisen soll. Und da weiß ich noch irgendwie so, wo irgendwas erfunden wurde.
Ja, das war mal ein Format von mir.
Das fand ich ein ziemlich lustiges Format, weil da war ich doch gelegentlich überrascht. Und du warst irgendwann mal in einem Ex-UdSSR, nenne ich es jetzt mal Ex-Sowjetunion-Land, wo ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt, weil ich es nicht kannte.
Mhm. Albanien? Oder?
Nein, Albanien kenne ich. Ja. Ich komme da jetzt nicht drauf, aber das war echt
Slowenien?
So.
Slowenien?
Das kenne ich auch und das war nicht das war Ex-Tschechoslowakei.
Stimmt.
Nee, es war irgendwas da unten, das war so ein ganz kleines Land, ich kannte es einfach nicht. Und ich habe mir das Video, glaube ich, 20 Mal, das ist auch nicht, das ist ja auch Ex-Jugoslawien ist das.
Ja.
Ich komme nicht drauf. Irgendwo in der Nähe von Weißrussland, meine ich, war das. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich komme nicht drauf. Aber ich fand diese Challenges oder das Format, was du da gemacht hast, fand ich absolut brillant. Vor allem so wahnsinnig random.
Ja.
Großartig.
Ja, genau. Und die Power dahinter steckt, dass viele Leute gar nicht wissen. Wir haben ja eine sehr multikulturelle Gesellschaft mittlerweile. Viele wissen gar nicht, was so ihr Land quasi geprägt hat.
Mhm.
So, und dann kam so die Idee, okay, wie schaffe ich es, dass Leute irgendwie stolz auf ihr Land sind und das Video gucken, aber gleichzeitig auch irgendwie Mehrwert mitnehmen können oder was Neues lernen können. Mhm. So, und dann kam halt dieses Format, okay, fliegt man das Land, welches X erfunden hat.
Ja. Was war das Abgefahrenste, was du in den ganzen Geschichten bisher so gesehen hast? Also abgefahren, also positiv, negativ.
Bei erfunden oder generell?
Generell. Bei den Reiseaktivitäten. Was war das, was dich mit Abstand am meisten beeindruckt hat? Ja. Und gab es auch etwas, was dich wirklich zutiefst schockiert hat?
Ja. Also ich bin ja jemand, ich reise relativ sicher, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch nicht der irgendwie Outdoor, 50 Tage zu Fuß durch die Wildnis, mit Löwen schlafen, auf Hängematten schlafen und ausgeraubt werden in Südamerika und so weiter und so fort. Ich bin dann schon so, ja, ich plane das, ich weiß, in welchem Hotel ich übernachte, in welcher Unterkunft und weiß, okay, mir passiert irgendwie nichts und das ist alles relativ sicher. Aber das Coolste, was mich wirklich umgehauen hat, war so eine Islandreise. Also wir haben uns da ein Auto gemietet und sind einfach mal so ein bisschen diese Eins, das ist die Straße, die einmal um Island geht, die heißt die Eins. Und das heißt Golden Circle, diese Tour. So, und diesen Golden Circle bin ich gefahren und das war wirklich, also du hast 1 Kilometer bist du gefahren, dann sah es aus wie in so Mooslandschaft, Berge und so weiter. Und dann bist du noch 1 Kilometer weiter gefahren. Vor allem waren überall Wasserfälle rechts und links. Dann bist du noch 1 Kilometer weiter gefahren. Dann sah es aus wie in der Mondlandschaft. Dann bist du noch 1 Kilometer weiter gefahren. Und dann war es auf jeden Fall, dann war es auf einmal so Eis, Gletscherzeugs und so. Also das war von der Natur her hat mich das komplett umgehauen. Richtig, geil. Richtig crazy. Und was mich so negativ wirklich so ein bisschen, was ich nicht so cool fand, sind so Länder wie, muss ich leider sagen, die haben es auch echt nicht leicht aktuell, aber so Länder wie auch Tourismusländer, die so richtig abhängig vom Tourismus sind, aber wirklich Ägypten und Türkei, wo du wirklich an jeder Ecke aufpassen musst, dass du jetzt nicht abgezogen wirst, wie du wirklich, die behandeln dich, als wärst du, gerade wenn man so aussieht wie ich, wie so ein laufender Geldschein, den sie irgendwie ausmelken können und dann wirklich überall dich irgendwie zur Kasse bitten können. Und das ist so ein unangenehmes Reisen, das mag ich nicht. Mhm. Ja.
Ich finde es so schade, gerade so ein Land ist mir, ich war in Ägypten, war ich schon, in Türkei war ich witzigerweise noch nie. In Ägypten war ich schon und das hat mich damals in Ägypten auch schockiert. Das fand ich echt tatsächlich sehr unangenehm. Ja. Und es ist eigentlich schade, weil das ein Land ist mit so einer unglaublichen Geschichte.
Ja.
Das ist ja wirklich, die Ägypter haben so viel geprägt, was uns heute noch, wo wir heute noch was von haben. Und mittlerweile lebt es ja eigentlich nur noch vom Tourismus. Ja. Und das ist nicht alles immer gerade ehrlich.
Ja, leider, ne?
Ja. Nochmal zu deinem Buch.
Ja.
Also du hast das Buch Co-Autor, ihr wart zu dritt, wenn ich es richtig im Kopf habe, die das Buch geschrieben haben. Du bist ja einer, wenn er angefixt ist, wie du vorhin auch bei der Reise, bei dem Spazierengehen, bei der Wanderung, Entschuldigung, durch Deutschland, im Tunnel. Und dann, wenn dir eine Idee gefällt, dann beißt du dich ja auch rein und machst das einfach ein bisschen Perfektionist. Punkt. Also du machst das dann schon richtig gut. Hast du ein bisschen Blut geleckt beim Buchschreiben? Also wird es dann noch ein weiteres Buch geben über ein anderes Thema? Oder sagst du, es war jetzt erstmal eine geile Erfahrung, mal gucken, vielleicht irgendwann mal?
Erstmal nicht. Also ich kann es ganz ehrlich sagen, das Ziel war es eigentlich, da auch so ein bisschen Spiegel-Bestseller zu werden mit dem Buch. Weil wir da irgendwie eine Chance gesehen haben und alles Wissen, was wir haben, irgendwie niederschreiben konnten. Und das ist ja auch so ein Ding, das muss immer mal wieder geupdatet werden. Und deswegen wird es eher so in Richtung Updates gehen, anstatt dass da nochmal was komplett Neues rauskommt. Aber ich bin gerade an einem Kurs am Arbeiten. Quasi so ein Travel Creator Kurs, wo ich Leuten zeige, wie sie quasi mit dem Reisen Geld verdienen können.
Okay.
Und das Meilenthema spielt auch noch eine Rolle. Aber ja, genau. Eher so in diese Richtung.
Sehr cool. Ja. Das heißt, wir müssen uns mal unterhalten, glaube ich, was das angeht. Ja. Ja, zum einen über das und zum anderen, wenn du so von Island geschwärmst, warst du schon mal in Schottland?
Leider noch nicht, tatsächlich.
Okay.
Muss ich mal hingehen. Auch Golf spielen, ne?
Ich hab einen Vorschlag. Lass uns das zusammen machen. Ich bin dein Tourguide in Schottland.
Ja.
Und wir nehmen die Golfbags mit.
Aber dann trinken wir auch Whisky, oder?
Klar. Logisch.
Ja.
Und da gibt es sehr viele, sehr, sehr tolle Destillerien.
Da hätte ich richtig Bock drauf, ja. Wirklich.
Und die, als du das gesagt hast, du fährst so um die Ecke und die Landschaft verändert sich immer wieder, das ist halt in Schottland auch relativ ähnlich. Du fährst gerade in den Highlands, fährst lang durch Wald, ja. Dann biegst du um eine Kurve und auf einmal steht ein riesen Schloss vor dir, wow. Was aus dem Nichts kommend.
Ja.
Und dann fährst du um die nächste Ecke rum und auf einmal hast du da einen riesen See mit türkisenem Wasser. Völlig krank, Alter. Und die Menschen sind einfach auch großartig.
Ja.
Das ist so mein, also Schottland ist halt echt so mein Baby. Das ist,
wow.
Also da wäre ich gern Tourguide mit dir.
Ja,
und die Golfbags dabei und spielen quasi an jeder dritten Ecke.
Ist ja auch das Golf. Heimatland von Golf, oder?
Jupp, das ist es. Also erfunden haben es, glaube ich, auch die Ägypter sogar tatsächlich.
Wirklich?
Aber den Golf, wie wir ihn heute kennen, der kommt aus Schottland. Und auch die Grundregeln des Golfs werden heute noch im R&A in St. Andrews festgelegt.
Ja.
Das ist ganz witzig.
Ja. Den muss ich auch mal spielen. Ne?
Ja, oh Gott, der steht bei mir auf der Bucketliste. Golftechnisch auch relativ weit oben.
Ja. Also Whisky Tasting und Golf, ne?
Ja.
Das passt ja perfekt zum Podcast.
Natürlich. Das machen wir. Das machen wir auf alle Fälle.
Yes.
Mein Lieber, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Wenn ihr euch wundert, warum das hier so ein bisschen immer wieder Zwischentöne sind, wir sitzen hinter dem Pool des Hotels zum 18. Grün dem Golfplatz.
Mittlerweile ist es dunkel, aber gerade eben haben wir schon noch die Fahne gesehen, die 18.
Genau, und ein Flight kam noch rein, währenddem wir hier aufgenommen haben. Wir haben es gerade noch vor der Dunkelheit geschafft. Jetzt ist mittlerweile echt ziemlich dunkel geworden. Und wir gehen jetzt auch, glaube ich, mal was essen so langsam.
Boah, ich habe noch nichts gegessen.
Ich auch nicht. Lieber Jonas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr
und,
gerne.
Und mit mir einen kleinen Plausch gehalten hast. Echt Spaß gemacht mit dir.
Ja,
mega spannend.
Fand ich auch.
Und ich freue mich schon auf alles, was ich bei dir im Account noch sehe. Vor allem freue ich mich aber auch auf die nächste Runde Golf mit dir wieder.
Ja.
Daher, und meine Lieben, euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr euch die Zeit genommen habt, uns beiden hier ein bisschen zuzuhören. Und freue mich, wenn ich euch bald wieder begrüßen darf, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Whisky und Golf. In diesem Sinne, drink responsible und golft ehrlich. Ciao.